Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Schon seit längerer Zeit ist klar, dass das Thema sexueller Missbrauch kein Thema allein der katholischen Kirche ist. Auch die evangelische Kirche in Deutschland muss sich auseinandersetzen mit dem Missbrauch im eigenen System. Und da gab es in der Vergangenheit vor allem viel Kritik daran, wie die EKD umgeht mit den Betroffenen. Besonders die einseitige Aussetzung der Arbeit eines betroffenen Beirates vor knapp 2 Jahren wurde scharf kritisiert als einseitige Machtausübung. Ein im vergangenen Juli eingesetztes Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt soll es besser machen. Aber auch die einzelnen Landeskirchen müssen sich mit dem Thema befassen. Und da schauen wir in dieser Sendung heute auf die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, wo es zuletzt ebenfalls Ärger gab über den Umgang mit Betroffenen. Wir blicken außerdem auf eine Stadt in Griechenland, die jahrhundertelang galt als das Jerusalem des Balkans, Thessaloniki, und wo die Nationalsozialisten vor 80 Jahren fast die gesamte jüdische Bevölkerung ausgelöscht haben. Am Wochenende, ab Sonntag, tagt in München die Landessynode der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern. Und dort soll nicht zuletzt die Nachfolge geregelt werden für den scheidenden Landesbischof Heinrich Bedford Strohm. Über die Bilanz der Landeskirche, was den Umgang mit sexuellem Missbrauch angeht, was die Beteiligung Betroffener angeht, darüber gibt es derzeit Ärger in Bayern, vor allem über Letzteres. Betroffene hatten sich beschwert über die Leiterin der Fachstelle für sexualisierte Gewalt, die nach gerade mal einem halben Jahr im Amt die Bayerische Landeskirche schon wieder verlässt. Tobias Krone ist den Vorwürfen und den Antworten der Kirche darauf nachgegangen.
In wenigen Tagen wählt die Bayerische Landessynode einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Bischofsamt für Heinrich Bedford Strohm. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende ist eine der prominentesten evangelischen Persönlichkeiten in Deutschland, Vertreter einer Theologie, die sich politisch einmischt, Missstände anprangert. Doch nun prangern Missbrauchsbetroffene den Umgang mit dem sensiblen Thema in seiner Landeskirche an. Die Landeskirche lädt Betroffene ein zu Sitzungen auf Zoom oder in Präsenz und diskutiert mit ihnen, wie Aufarbeitung und Prävention künftig aussehen können und wie Betroffene daran beteiligt werden. Aber dieser Prozess gerät ins Stocken, denn Isabel Lankau, seit September Leiterin der Fachstelle für sexualisierte Gewalt im Landeskirchenamt, verlässt ihren Posten überraschend, nach gerade einmal einem halben Jahr im Amt. Die Landeskirche schreibt auf Anfrage des Deutschlandfunks:
Nach vielen und gründlichen Gesprächen wurde das Arbeitsverhältnis mit Frau Lankau im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Da es sich um einen vertraulichen Personalvorgang handelt, können wir über die Hintergründe natürlich keine nähere Auskunft geben.
Zuvor hatten einige Betroffene in einem Brief unter anderem an den Landesbischof Heinrich Bedford Strohm teils harsche Kritik an Isabel Lankau geäußert. Er liegt dem Deutschlandfunk vor. Auf ihrer Homepage wirbt sie mit Expertise für systemisches Coaching. Davor war sie im Erzbistum Freiburg, also der katholischen Kirche, in der Interventionsarbeit tätig, nur 4 Monate lang. Die Betroffenen, mit allen 4 konnte der Deutschlandfunk sprechen, schreiben in ihrem Brief unter anderem von einer, Zitat, Zerrüttung des Vertrauens und von wenig Mitspracherecht für Betroffene. Zudem enthielt ein Entwurf Lankaus für ein Papier zur Betroffenenbeteiligung teils missverständliche Informationen und eine Sprache, die retraumatisieren könne. Johanne Grün ist eine der Verfasserinnen dieses Briefes. Sie heißt in Wirklichkeit anders. Alle Namen von Betroffenen in diesem Beitrag wurden zu ihrem Schutz verändert. Sie stehe schon seit 2018 mit der Landeskirche in Kontakt, erzählt sie. Grüns Forderungen: eine neutrale Ombudsstelle für alle Betroffenen.
Und dass langfristig Konzepte entwickelt werden, die uns unterstützen, was Therapie, eben finanzielle Ausfälle und alles Mögliche angeht. Prävention, ja, ist wichtig, aber wir Betroffenen brauchen zu Lebzeiten Unterstützung.
Johanne Grün besucht regelmäßig Treffen mit anderen Missbrauchsbetroffenen bei der Landeskirche, denn sie will an den Strukturen etwas verändern.
Wir wollen Augenhöhe, wir wollen partizipativ arbeiten und wir wollen unser Fachwissen als Peer eben auch mit einbringen. Letztendlich soll ja nicht über uns, sondern mit uns geredet werden.
Doch bei den 2 vergangenen Zoom-Sitzungen mit der neuen Leitung der Fachstelle Isabel Lankau kamen Johanne Grün Zweifel.
Gleichzeitig waren dann aber auch ganz andere Betroffene, die ich noch nie gehört gesehen habe. Ja, ist schön und gut, aber also wir, die uns kannten, haben schon Punkte zusammengefasst, die wir gerne als Tagesordnung gehabt hätten. Das wurde einfach weggeschoben.
Darüber, was genau besprochen wurde und wer in dem neuen Zirkel saß, gebe es für die Betroffenen keine Aufzeichnungen von der Kirche.
Als wir dann wollten ein Protokoll über die Sitzung, war es kategorisch ein Nein, wobei das auch nicht ausdiskutiert wurde, sondern es gab einfach kein Protokoll, Punkt. Und auf die Frage nach Vernetzung der Betroffenen, was ja auch schon ein langes Thema ist, die Adressen wurden nicht rausgegeben.
Die Frage, ob Betroffene in Aufarbeitungsgremien mit Klarnamen oder zum Selbstschutz anonymisiert auftreten, löst auch in anderen betroffenen Foren heftige Diskussionen aus. Die Meinungen unter Betroffenen hierzu gehen auseinander. In anderen Aufarbeitungsgremien, wie zum Beispiel dem des katholischen Bistums Würzburg, wird allerdings zu den Sitzungen Protokoll geführt. Der Deutschlandfunk hat die evangelische Landeskirche Bayern mit der Kritik konfrontiert. Diese schreibt:
Der Landeskirchenrat ist im konstruktiven Austausch mit mehreren Betroffenen auf einem guten Weg, ein tragfähiges Modell für die Beteiligung von Betroffenen bei der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt zu erarbeiten. Dabei wollen wir auch die Erfahrungen mit dem betroffenen Forum der EKD aufnehmen. Wir sind in vielen intensiven Kommunikationen mit Betroffenen sexualisierter Gewalt. Wir sind dankbar für die daraus erwachsenen konstruktiven Beiträge, die uns helfen werden, alles uns Mögliche zu tun, um sexualisierte Gewalt in der Zukunft zu verhindern.
Doch anders als die Kirche es darstellt, hätten die Forderungen der Betroffenen, die schon länger dabei gewesen seien, bei dem Treffen kaum eine Rolle gespielt, sagt Johanne Grün. Das sieht Isabel Lankau anders. Der Brief spreche nur für einzelne Betroffene, schreibt Lankau dem Deutschlandfunk auf Anfrage. Mit fast allen arbeite sie sehr gut und konstruktiv zusammen. Mitmachen bei den Austauschsitzungen auf Zoom könne jede und jeder Betroffene. Man sei kein Closed Shop und habe nichts zu verbergen. Dabei aber würden die meisten Betroffenen den Austausch von E-Mail-Adressen nicht wünschen.
Weil sie keinen Kontakt zu den anderen möchten, nur zu uns. Die Aggressivität und Destruktivität schreckt viele ab. Sie wollen keine Berührung damit haben,
schreibt Isabel Lankau. Sie beteuert, alle Tagesordnungspunkte der Betroffenen seien abgearbeitet und beantwortet worden.
Alle Treffen drehen sich ausschließlich um die Belange der Betroffenen und unsere Arbeit dazu.
Dieser Austausch soll verstärkt werden. Ende Januar schickte Lankau den Betroffenen den 7-seitigen Entwurf eines Beteiligungs- und Aufarbeitungskonzeptes per E-Mail zu. Er liegt dem Deutschlandfunk vor. Das Konzept sieht vor, Betroffene nun 4-mal im Jahr per Zoom-Sitzung zu beteiligen, auch eine im Aufbau befindliche Online-Vernetzungsplattform für Betroffene zum geschützten Austausch wird erwähnt. Die
endgültige Entscheidungskompetenz liegt jedoch bei den kirchenleitenden Organen, dem Landeskirchenrat und der Landessynode.
Das sei rechtlich so festgelegt, erläutert Isabel Lankau auf Nachfrage schriftlich. Doch Johanne Grün stellt ernüchternd fest, dies sei eine Entwurfsvorlage,
die nichts mit unseren Interessen zu tun hatte.
Kritik äußert auch eine andere Betroffene, Anna Mühlbach. Sie sagt, sie sei in ihrer Jugend durch einen evangelischen Geistlichen missbraucht und mit dem Tod bedroht worden. Die Landeskirche habe sie im vergangenen Jahr zu den betroffenen Treffen eingeladen. Sie kritisiert die Haltung gegenüber dem Phänomen Missbrauch, die im Entwurf sichtbar werde. Der erste Satz des Vorworts lautet wie folgt:
Opfer sind nicht die anderen, sondern jeder kann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein und missbräuchliche Handlungen erleben.
Ein Satz, der für Betroffene sogar gefährlich sei.
Erstens war es in dieser Passage 0 Rede von Tätern, also von Menschen, die zur Verantwortung dafür gezogen werden müssten. Und zweitens suggeriert diese Passage, ja, ihr Betroffenen, ihr seid eigentlich nur so ein kleines bisschen anders als wir Nicht-Betroffene. Ihr wart zufällig wart ihr mal am falschen Ort zur falschen Zeit und da ist dann eine Tat passiert. Diese Passage unterschlägt komplett, dass alle Taten geplant waren vom Täter.
Anna Mühlbach arbeitet heute als Psychotraumatologin und sieht in der Textpassage mangelnde Fachkenntnis im Umgang mit Betroffenen.
Also allein so eine Formulierung ist ein neues Trauma und triggert an.
Isabel Lankau möchte den Einleitungssatz anders verstanden wissen.
Gerade das ist doch das Entscheidende, dass kein Opfer schuld ist an dem, was ihm oder ihr widerfahren ist, sondern dass die Schuld für die Tat allein beim Täter liegt.
Was den Vorwurf der Retraumatisierung betreffe, so könne vieles retraumatisieren, je nach den Erfahrungen der Betroffenen. Auch an Lankaus früherer Arbeitsstelle im Erzbistum Freiburg gab es dem Vernehmen nach Konflikte mit Betroffenen. Lankau entgegnet schriftlich, es seien
nicht mehr und nicht weniger als üblich in diesem Bereich gewesen, da die Erwartungen und Ansprüche von Betroffenen oft nicht erfüllbar sind.
Warum sich die Landeskirche nach diesen Erfahrungen für Lankau als Fachstellenleiterin in einem so sensiblen Bereich entschied, obwohl sie zuvor nur kurz im Erzbistum Freiburg beschäftigt war, das erklärt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nicht. Der Entwurf für das Beteiligungskonzept weist auch missverständliche Formulierungen auf. So wird darin auf die Mitwirkung bei der großen Überblicksstudie der Evangelischen Kirche Deutschland Forum verwiesen.
Da steht drinnen, wir können uns noch an der Forumstudie beteiligen. Dann rufe ich da an, dann ist sie längst geschlossen.
Anna Mühlbach gibt sich fassungslos.
Wie kann es überhaupt sein, dass so ein Schreiben an Betroffene rausgeht, ohne dass jemand Fachkompetentes drüber liest vorher?
Die scheidende Fachstellenleiterin Isabel Lankau erklärt, sie habe von der Evangelischen Kirche Deutschland, die die Studie in Auftrag gegeben habe, keinen Hinweis für eine Beendigung des Zeitfensters erhalten. Bisher fehlt den Betroffenen Anna Mühlbach und Johanne Grün das Gefühl, dass die Kirche tatsächlich an gemeinsamer Aufarbeitung und Offenlegung des Geschehenen interessiert ist. Ihnen fehlt das Gefühl, wirklich ernsthaft beteiligt zu sein. Ja, sie fühlen sich weiterhin in ihren Meinungen und den Erfahrungen im Kontext sexualisierter Gewalt unterdrückt. Mitarbeit an der Aufarbeitung von Missbrauch sei immerhin schwere Arbeit, auch an sich selbst. Anna Mühlbach fordert von der Kirche,
uns kein Sprechverbot zu geben, sondern sich zu bedanken, dass Betroffene überhaupt mit der Kirche sprechen.
In der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern gibt es Ärger um den Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Landeskirche. Tobias Krone ist dem nachgegangen. Es gibt viele Verschwörungserzählungen, aber im Grunde sind alle von ihnen strukturell mehr oder weniger identisch. Alle gehen davon aus, dass es böse Mächte gibt, die im Geheimen die Geschichte lenken und dass nur diejenigen, die von dieser Verschwörung wissen, Träger eines geheimen Wissens über diese bösen Mächte sind. Die Bösen in dieser Struktur, die sind einerseits prinzipiell austauschbar, aber immer wieder, und das auch noch im 21. Jahrhundert, sind es die Juden, denen in diesen Erzählungen die Rolle der Verschwörer zugeschrieben wird. Dass das auch für die Verschwörungstheorien rund um Corona der Fall war, das kann einen deswegen eigentlich gar nicht verwundern. Und die Szene der Esoteriker, die gegen Corona-Maßnahmen und Impfungen protestiert haben, hat sich von Beginn an antisemitischer Codes und antisemitischer Verschwörungsnarrative bedient und ist damit Teil einer Tradition, die es lange vor Corona gegeben hat und die auch nach Corona nicht vorbei ist. Jens Rosbach über Antisemitismus in der Esoterik-Szene.
Widerstand! Widerstand! Wir haben hier keine medizinische Pandemie.
Freiheit!
Genau wie es den Juden damals gegangen ist, so fühle ich mich heute.
Es ist eine bunte Menge. Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme tummelten sich auf den Corona-Demonstrationen. Mit dabei Esoteriker mit Dreadlocks, Trommeln und Blumenkranz, die gern den Nationalsozialismus relativierten.
Es wurde der sogenannte Judenstern an den Arm geheftet, um eben sich selbst als Opfer zu stilisieren. Und wieder immer wieder gab es Bezüge zu Sophie Scholl, zu Anne Frank. Also man wurde, indem man die Maske nicht trägt, dann zum angeblichen Widerstandskämpfer einer angeblichen Diktatur hochstilisiert.
Pia Lamberti hat die sogenannte ESO-Szene genau untersucht. Die Sozialpsychologin und Co-Leiterin des Berliner Thinktanks CEMAS ist dabei auf zahlreiche Parallelen gestoßen zwischen Esoterikern und klassischen Verschwörungstheoretikern.
Esoterik bedeutet Geheimwissen, also ein Wissen, zu dem nicht alle Zugang haben, sondern nur die Auserwählten. Und das ist ja auch was, was wir im Verschwörungsglauben finden, dass Menschen glauben, sie wüssten, was wirklich gespielt wird. Die da oben, also alle die, die man als mächtig markiert, werden abgelehnt. Das kann die Wissenschaft sein, das kann die Politik sein, aber auch Jüdinnen und Juden werden ja immer wieder als mächtige Gruppe markiert. Und da sind wir dann entweder im Verschwörungsglauben oder eben in der Esoterik.
Bitte Sie jetzt bitten, diesem Versammlungsverbot nachzukommen.
Es geht um die Menschheit! Es geht um Liebe!
1887 wurden die amerikanischen Staaten, die Bundesstaaten, aufgekauft durch zionistisches Freimaurergeld.
Matthias Pöhlmann, der Sektenbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, beobachtet ebenfalls, wie das Denken der Esoteriker mitunter in einer Judenfeindschaft gipfelt.
Es ist verknüpft mit einer Sündenbocktheorie. Das heißt, es muss eben böse Drahtzieher im Hintergrund geben, die aus dem Verborgenen heraus ihre finsteren Pläne verfolgen.
Der Theologe und Autor des Buches Rechte Esoterik verweist auf das spirituelle Karma-Konzept. Es besagt, dass sich gute wie schlechte Taten durch Inkarnation in einem nächsten Leben als Belohnung bzw. Bestrafung niederschlagen können. Wer leidet, ist in den Augen vieler Esoteriker oft selbst daran schuld.
Das heißt, dieses Karma- und Reinkarnationsgesetz ist übertragbar zur Deutung der jüngsten deutschen Vergangenheit. Der Holocaust, die Shoah, wäre sozusagen von den Jüdinnen und Juden selbst verschuldet. Also eine unerträgliche Vorstellung und Behauptung. Das heißt, es kommt zu einer Umkehr von Opfern und Tätern.
Esoterik und eine gewisse Judenfeindschaft gehen seit jeher Hand in Hand. So teilte bereits im 19. Jahrhundert Helena Blavatsky, die Mutter der Esoterik, die Menschen in sogenannte Wurzelrassen ein. Die russischstämmige Spiritistin hielt Juden dabei für ein abnormales Bindeglied zwischen zwei Rassen. Blavatsky gründete in den USA die Theosophische Gesellschaft, aus der sich die Anthroposophie von Rudolf Steiner entwickelte. Der Begründer der Waldorfschulen betonte die Überlegenheit einer weißen Rasse und äußerte sich ebenfalls abfällig über Juden. Heute findet sich etwa in der rechten ländlichen Ökosekte Anastasia sowie unter alternativen Heilern ähnliches judenfeindliches Gedankengut wieder. Sektenbeauftragter Pöhlmann analysiert, dass Esoteriker in Krisenzeiten einen starken Kontrollverlust verspüren und deshalb gern nach einfachen, auch antisemitischen Erklärungsmustern greifen.
Das kann im Einzelfall eine Rolle spielen, dass man eben die Esoterik zur Stabilisierung, zur Festigung der eigenen Persönlichkeit begreift, weil man eben den Eindruck hat, die Kirchen, die Religionsgemeinschaften bieten nicht mehr die Antworten und man verfährt da meistens nach dem Motto, ich bin mein eigener Priester.
Pia Lamberti, die kürzlich das Buch »Gefährlicher Glaube – Die radikale Gedankenwelt der Esoterik« mitverfasst hat, resümiert, bei Esoterikern handle es sich keinesfalls nur um harmlose Spinner. Die ESO-Szene sei mehr denn je ein Einfallstor für Judenhasser und Rechtsextremisten.
Den Fehler darf man halt nicht machen. Zu glauben, nur weil etwas sich als sanft präsentiert, dass es das wirklich ist.
Antisemitismus in der Esoterik-Szene, das war ein Beitrag von Jens Rosbach. Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Existenz jüdischen Lebens auf der iberischen Halbinsel faktisch beendet mit dem sogenannten Alhambra-Edikt von Isabella von Kastilien und Ferdinand II. Von Aragon. Über ganz Europa verstreuten sich anschließend die vertriebenen Juden, aber nirgendwo sonst ließen sich so viele von ihnen nieder wie in der griechischen Stadt Thessaloniki, Ende des 15. Jahrhunderts Teil des Osmanischen Reiches. Der Sultan hatte ihnen erlaubt, sich in seinem Reich anzusiedeln. Und bereits 1520, also ungefähr 30 Jahre nach der Vertreibung aus Spanien, war mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Stadt jüdisch. Aber die Existenz jüdischen Lebens in Thessaloniki, die wurde vor 80 Jahren jäh beendet. Die Nationalsozialisten haben fast die gesamte jüdische Bevölkerung der Stadt umgebracht. In der Stadt selbst hat das Gedenken daran seitdem praktisch keine Rolle gespielt, eher im Gegenteil. Und das soll sich nun 80 Jahre später ändern. Moritz Pompel war in Thessaloniki und hat dort auch mit einer Überlebenden der Shoah gesprochen.
Rina Riva ist 84. Sie steht an der Platia Eleftherias, dem Platz der Freiheit. 1942 haben die Nazis am Platz der Freiheit die gesamten jüdischen Männer der Stadt zusammengetrieben und öffentlich gedemütigt. Ein Jahr später, ab März 1943, deportieren die Besatzer fast die gesamte jüdische Bevölkerung. Eine von ihnen, die Holocaust-Überlebende Rina Riva. Damals 4 Jahre alt.
Sometimes I feel guilty about this.
Ich fühle mich manchmal schuldig, dass ich selbst kaum Erinnerungen habe. Damals bin ich nach Bergen-Belsen gebracht worden. Ich erinnere mich an das Gefühl. Ich hatte ständig Angst. Mein Vater hat mich unter seinen Arm gesteckt. Jetzt ist Rina Rewa zum Freiheitsplatz gekommen, um mit rund 2000 weiteren Menschen zum alten Bahnhof zu ziehen. Dorthin, wo damals rund 50.000 Menschen in Waggons gepfercht und in die Konzentrationslager nach Polen und Deutschland gebracht worden sind. Die Prozessionsteilnehmer halten Luftballons in der Hand. Darauf steht Pote Xana, nie wieder. Wie schwer sich Thessaloniki lange mit seiner eigenen Geschichte getan hat, das hat Rina Rewa selbst erfahren. Sie gehört zu den knapp 4% der Verschleppten, die das KZ überlebt haben. 1945 kommt sie zurück in ihre Heimatstadt.
We were not very welcomed. I had problems.
Wir waren nicht sehr willkommen. In der Schule wurde ich zur schmutzigen Jüdin erklärt. Für jedes kleine Problem. Wenn ein Stift gefehlt hat, das war immer meine Schuld, weil ich eine schmutzige Jüdin war. Dabei ist Thessaloniki früher so etwas wie ein Melting Pot gewesen. Ein internationales Handelszentrum mit Juden, Muslimen, Christen. Sie haben friedlich miteinander gelebt. Die meisten Juden waren um 1500 aus Spanien geflohen und hatten sich hier angesiedelt. Sie waren entscheidend für das wirtschaftliche Leben der Stadt. Bis 1912, als Thessaloniki griechisch wird, haben sie den Großteil der Bevölkerung ausgemacht, sagt die Historikerin Rena Molho. Sie zeigt auf eine Markthalle.
They were selling chickens.
Hier haben sie Hühner verkauft und ihre Waren angepriesen. Auf Spanisch. Sie haben alle Spanisch gesprochen. Es war wirklich, als ob die Stadt ganz ihre wäre.
As if the city was theirs.
Der Niedergang beginnt 1917. Ein Großbrand zerstört das jüdische Viertel, inklusive vieler Synagogen, Bibliotheken und Schulen. Griechenland will in dieser Zeit vor allem eines sein: griechisch. Die Juden werden zur ungeliebten Minderheit, auch weil in der Stadt rund 100.000 griechischstämmige Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen werden. Schon bevor die Nazis kommen, wird eines der neuen jüdischen Viertel niedergebrannt. Der jüdische Friedhof, einer der größten seiner Zeit, muss der Universität weichen. Nach der Massenvernichtung findet die Stadt keine Zeit, sich mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen. Dem Zweiten Weltkrieg folgen Bürgerkrieg und Militärdiktatur. So richtig ändert sich erst etwas mit Yannis Boutaris. Bis vor 4 Jahren parteiloser Bürgermeister in Thessaloniki. Er wirbt für Direktflüge mit Istanbul, lockt Touristen aus der Türkei und aus Israel an. Sein Credo: Die Stadt muss sich ihrer bunten Vergangenheit erinnern, um die Zukunft zu gestalten. Wir haben den Marsch der Erinnerung das erste Mal vor 10 Jahren etabliert. Anfangs hatten wir Schwierigkeiten. Ich wurde zu Beginn am Telefon beschimpft. Du verdammter Jude, was willst du wieder mit den Juden? Aber mit seiner Art gelingt es Boutaris auch, andere zu sensibilisieren. Zum Beispiel Evthymis Katsistefanidis, Schüler an der deutschen Schule und Teil des Filmprojekts Mnimi, Gedächtnis. Mit dabei beim diesjährigen Doku-Filmfest der Stadt. Der Film erzählt unter anderem die Geschichte einer ehemaligen Schülerin der Schule, die deportiert und ermordet worden ist.
Es war ein seltsames Gefühl. Vor diesem Dokumentarfilm war mir nicht klar, dass auch so etwas in meiner Heimatstadt passiert ist. Und deswegen finde ich eben, dass man sich zurückerinnern sollte.
Der aktuelle Bürgermeister Thessalonikis, Konstantinos Servas, will den eingeschlagenen Weg fortführen. Er faltet einen großen Plan auf. Darauf zu sehen, ein langgestreckter Park, der einmal vom Freiheitsplatz bis zum geplanten Holocaust-Museum führen soll. Bei öffentlichen Projekten kann man nie sicher sein. Aber mein Ziel ist es, dass Museum und Park in 5 Jahren fertig sind. Das Museum wird von Deutschland mitfinanziert. Ein runder, weißer Turm, ganz ähnlich dem Wahrzeichen der Stadt, dem weißen Turm aus osmanischer Zeit.
Gedenken an den Mord der jüdischen Bevölkerung in Thessaloniki. Das war von dort eine Reportage von Moritz Pompel. Und das war Tag für heute. Christiane Florin hatte die Redaktion. Hier gibt es jetzt im Anschluss die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature
aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.